Please welcome from Jupiter, Florida, Tiger Woods.
Time, der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Tiger Woods, 50. Und natürlich gibt es so viel über Tiger Woods zu besprechen, dass wir logischerweise es nicht in eine Folge reingepackt haben, weil das sprengt ja wirklich alles. Deswegen herzlich willkommen zu Folge 2, falls ihr also die erste Folge noch nicht gehört habt. Wie sagt man heute neudeutsch? Skippt nochmal zurück zur Folge 1. Da sprechen wir unter anderem natürlich über die großen Zahlen, die es rund um Tiger Woods gibt. Um die ganzen Rekorde geht es sehr oft. Wir haben Marcel Schneider zum Beispiel in der letzten Folge, aber auch Martin Keimer drin gehabt, die alle ein bisschen was zu Tiger erzählt haben. Und auch in dieser heutigen zweiten Folge gibt es vieles aus der großen, wie haben wir es in der letzten Folge jetzt getauft?
Die Players Inbox.
Die Players Inbox. Also viele Spielerinnen und Spieler, die sich zu Tiger äußern. Was ist denn euer Erstkontakt eigentlich gewesen? Also gibt es irgendeine Szenerie, die euch einfällt, wo ihr Tiger Woods zum allerersten Mal vor Augen hattet oder über den Typen, der da alle Rekorde bricht, irgendwie was aufgenommen habt?
Ja, 2002, Deutsche Bank SAP Open in St. Leon Roth.
Ja.
Da hat er ein Pro-Am gespielt und es war an der 17. Und zu dem Zeitpunkt hat auch Ty Tryon, ein amerikanischer Profi, ziemlich gut gespielt.
Oh yes, Ty Tryon, was für ein cooler, das ist mit der, also neben Ty, das ist was für ein cooler Name. Mein Name ist Ty, baby. T-Y.
Ja, das
just,
war so.
Just how you spell it.
Genau, der war einfach so der amerikanische Dominic Foss oder irgend sowas.
Völlig verschwunden ist. Ja, nach kürzester Zeit.
Ty Tryon. Und ich habe ja mit Ty Tryon auf der David Ledbetter Golf Academy zusammen gespielt und auch gemeinsam trainiert. Deswegen ist er ja so gut geworden, weil er mich als Trainingspartner hatte.
Ja, klar.
Und ich weiß, dass die beiden sich kannten, also Tiger und Try. Und Tiger und Ty, nicht Try, sondern Tiger und Ty.
Tiger ist ja auch halb Ty wegen seiner Mutter.
Oh, jetzt werden die
That's right, baby. Ja.
Und während ich ihm 9 Loch zugeschaut habe beim Pro-Am, habe ich mir 8 Löcher lang wirklich überlegt, okay, wie stellst du die Frage, wie kommst du ins Gespräch mit ihm? Du hast hier so einen Bezug über Ty, ja, und wann kannst du ihn wie ansprechen? Und ich hätte zu gerne einen Herzmonitor gehabt in dem Moment. Da lief er dann nach dem Abschlag, hat er mal eben rechts über diesen 280 Meter Bunker drüber geballert und das war sogar, er stand am Abschlag und meinte nur so zu seinem Caddy Bunker on the right und seinem Caddy Steve Williams so, no problem, okay, drüber.
Und Attacke.
Das war's, ja. Und dann sind sie da einfach das Fairway runtergelaufen und wir durften inside the rope so ein bisschen mitlaufen und ich irgendwann mal so,
Also du hast ihn angesprochen?
Ja, ich habe ihn angesprochen.
Beim Pro-Am, okay. Und dann?
Tiger,
Ty kam raus.
What is going on with Ty?
What is going on with Ty?
Hast du so gesagt?
Ja, wirklich so in der Art. Ich habe ihn was zu Ty Tryon gefragt. Und der hat gemeint, so, ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört und so, aber ich glaube, soweit geht es ihm ganz gut. Er macht jetzt das und das. Und ich habe dann auch nicht, ich war dann einfach komplett erstarrt. Ich war einfach frozen, ja. Also ich kann behaupten, zwischen uns dreien, ohne jetzt Bernds Geschichten zu kennen, ich bin wahrscheinlich der Einzige von uns drei, der tatsächlich eine wörtliche Interaktion mit Tiger Woods hatte.
Wow.
Ich hab ihn berührt.
Aber lass
weil
mich
du ein Poster von ihm im Zimmer hängen hattest.
Ich hatte ein Poster von ihm im Zimmer hängen und zwar lebensgroß an meiner Tür.
Cool.
Tatsächlich. Und er hatte ein rotes Polo an.
Nein.
Also, ich habe ihn live eigentlich auch nur zweimal, glaube ich, gesehen. Einmal eben als Kind auch, St. Leon Roth, SAP Open. Und da stand ich halt so an dem Weg zwischen Grün und Abschlag und dann habe ich ihm halt einfach quasi die Hand hin, hat er mich abgeklatscht.
Wow.
Oh, wow. Also ich hatte Tiger-DNA. Ich habe mir auch seitdem die linke Hand nicht gewaschen. Da war ich so 10 circa.
Und hat es funktioniert? Die Tiger-DNA?
Lass mich mal ablecken. Ja.
Ja.
Hat funktioniert.
Ja.
Und dann habe ich mal, ich habe ein Turnier mit ihm gespielt. Also habe ich auch gespielt.
Nein!
In Dubai. Dubai Desert Classic. Da hat er nur dummerweise nach der ersten Runde hat eine 80 gespielt und hat dann abgebrochen.
Nein.
Das war hier Dubai Desert Classic 2017. Da hat er nämlich auch mitgespielt. Und da habe ich ihn halt auf der Range, also war ab und zu auf der Range an ihm vorbeigelaufen. Aber das waren quasi meine zwei Live-Berührungspunkte mit ihm. Und ansonsten, wann ist der, also ich überlege gerade die ganze Zeit, ich kann mich aber nicht erinnern, wann ich ihn das erste Mal irgendwie im Fernsehen gesehen habe. Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob ich die Masters 97 schon im TV, wahrscheinlich lief das sicherlich. Ich kann mich aber nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber diese ersten Berührungspunkte waren schon, das kam dann irgendwann so eine DVD-Collection von ihm raus, die mega geil war damals. Die habe ich mir reingepfiffen und ich habe das dann immer angeschaut oder die Turniere, dann bin ich nach auf die Range, habe den Ball so geil getroffen und dachte auch, ich schwing wie Tiger, was nicht der Fall war. Kleiner Spoiler. Aber also dieses, man schaut ihm im Fernsehen zu und will dann danach sofort als Kind auf die Range und Bälle kloppen, weil man so sein will wie er,
ja.
Das ist für mich so die erste Kindheitserinnerung und ich glaube, da stehe ich nicht ganz alleine da mit diesem, wie das damals war. Also es war einfach nur, du wolltest ihn sehen, du wolltest so sein wie er und es war einfach geil.
Ja. Also
da gibt es ja auch diese geile Werbung dazu, apropos Schwing wie Tiger Woods, diese eine Werbung. Damals gab es ja dann irgendwann mal so eine Reihe an ganz geilen Tiger Woods Werbungen. Yes, ja.
Die waren überragend.
Ja. Und da gab es diese eine Werbung, wo wirklich jeder auf der Driving Range Socket, Top, Fett, Hook, ja. Slice, Katastrophe. Da kommt Tiger auf die Range und fängt an zu schwingen und der Erste ahmt ihn nach und beide Bälle fliegen quasi synchron zur 300, ja, und ja, irgendwann mal fliegen dann alle 100 Bälle, weißt du, so von den 100 Leuten, die auf der Range stehen, ja, synchron zur 100 und da gibt es diese wunderschöne Vivaldi-Musik oder keine ja, Ahnung, ja, irgendwas. Genau. Dann geht Tiger wieder runter von der Range und alles so, wie es war. Socket. Top, Hook, Fett.
Ja, es gab auch eine Werbung, wo er über Wasser läuft, quasi so
hier, das war auch geil, ja,
wie Jesus übers läuft ja, er übers ja, Wasser. Also gab es schon geile Sachen.
Und man muss auch sagen, wenn wir jetzt gerade bei den ganzen Werbespots sind, als dann Nike versucht hat, Rory so langsam sozusagen auf die gleiche Ebene zu hieven, da haben die ja dann auch gemeinsame Werbespots eine Zeit lang gemacht.
Oh ja.
Da gibt es ja diese Nummer, wo sie beide auf der Range stehen und dann nacheinander in irgendwelche Gläser treffen oder ja, dann in irgendeine ja, Hochzeitsgesellschaft mhm, am Ende, wo dann beide immer in die Wassergläser bis zum Brautpaar nach vorne läuft dann die Kamera so mit und so. Das war schon überragend, was auch Marken mit dem Superstar Tiger Woods dann die ganze Zeit dann auch in der Kommunikation gemacht haben. Bei mir war es tatsächlich auch Deutsche Bank SAP Open in St. Leon Roth. Wir sind wegen Tiger Woods, ich und meine Eltern, dahin gefahren. Und das war überragend, toll. Und ich kann mich wirklich auch dran erinnern, was das für ein Medienhighlight damals war. Ich weiß noch, dass die Bild-Zeitung, Bild Stuttgart, oder ich glaube sogar die nationale Bildzeitung hatte ein Foto, wie Tiger Woods aus dem Learjet aussteigt, damals wahrscheinlich in Mannheim direkt gelandet und seinen ersten Schritt auf die Treppe macht. Und die Bildzeitung hat genau das Foto geschossen und dann fette Schlagzeile, typisch Bild halt, mit diesem Schritt hat er schon 1 Million Mark verdient.
Yeah.
Oder so.
Yeah.
Weil es damals das Gerücht gab, dass der gute Dietmar SAP gesagt hat, komm, Tiger, was willst du haben? Und es gab das Gerücht, 1 Million und der Typ kommt, inklusive Flug und Hotel, alles, was dazu gehört.
Hört sich jetzt nicht unrealistisch an.
Ja, ja, ist richtig.
Und also, das ganze Zeug drumherum, das hat ja so viel ausgelöst, dass die Leute nur wegen diesem Typen nach St. Leon Roth gefahren sind. Und ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute eigentlich gar nicht Golf gespielt haben oder gar nichts mit dem Golfsport an sich anfangen konnten. Die wollten nur diesen amerikanischen Superstar einmal live sehen. Und da waren Massen dabei. Massen. Wie beim Ryder Cup sah das immer aus. Du ja, wusstest immer, wo Tiger ist. Immer.
Ja.
Tiger Woods, 50. Wir haben mal wieder hier prominente Gäste.
Hallo Sandra Gahl. Schön, dass du mal wieder bei uns bei Tea Time zu Gast bist.
Ja, klar, kein Problem.
Auch an dich haben wir diese drei Fragen. Was ist das erste Wort, das dir in den Sinn kommt, wenn du an Tiger Woods denkst?
Also zur ersten Frage würde ich sagen Determination.
Wo würde Golf stehen, wenn es ihn nie gegeben hätte?
Ohne ihn wäre Golf keine coole Sportart geworden, weil er einfach so eine Ikone ist, die über Sportgrenzen weit, weit, weit hinausgeht.
Wie glaubst du, verläuft seine Karriere auf der Senior Tour?
Ich glaube, dass er eine erfolgreiche Senior Tour Karriere machen wird, aber er nicht so lang, nicht so lang anhalten wie zum Beispiel Bernhards Karriere sein. Dass es nicht so sein wird wie Bernhards Karriere. Dass er einfach so ein paar Turniere spielen wird, die ihm Spaß machen. Ich glaube, da wird er auch gut, sehr gut spielen, aber er wird einfach nicht diese Langatmigkeit haben, die Bernhard hat. Genau. Also alles Gute und euch auch frohe Weihnachten. Ciao.
Danke, Sandra. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, danke schön, Sandra Gahl. Ich habe noch eine Zahl. Die wird euch als ehemalige Profis wahrscheinlich jetzt auch sehr nicht schockieren, aber die finde ich einfach geil. Was glaubt ihr denn? Andersrum. Was glaubt ihr, wie viel hat Tiger denn im Schnitt pro einer Teilnahme bei einem PGA-Tour-Turnier verdient?
Also nur die Preisgelder, gell?
Nur die Preisgelder,
gell? Nur Preisgeld.
Nur Preisgeld.
Und im Schnitt die komplette
pro
Karriere.
Turnier 200.000 US-Dollar.
Nee, nicht so viel.
Nicht so viel?
Ja, ah. Das Problem ist, es sind jetzt ja sehr, sehr viele Jahre, wo halt auch, naja, wobei, ach, scheiße.
Also, ich kann
wird sechsstellig
sein. Ich kann euch mal eine Zahl nennen, die er gesamt hat.
Ja.
Ja.
Also, mit offiziellen Einnahmen von 120.999.166 US-Dollar führt Woods die PGA-Tour-Geldrangliste.
Ja, dann ist es doch so viel, ja. Ich sag 170.000 Dollar. Nee, 230.000 Dollar. Punkt.
Okay, also, es ist mehr. Tiger Woods hat im Schnitt bei jedem PGA-Tour-Turnier, bei dem er einfach war, also wo er gespielt hat, 320.103 Dollar verdient.
Das
also
ist
im Schnitt.
Okay.
Wie groß war dein größter Scheck, Flo, jemals?
Mein größter Scheck war 140.000 Euro.
Wow. Meiner war 149.000
ja!
Euro. Jetzt!
So, aber, und jetzt müssen also wir aber mal größter. Im Schnitt auf die Gesamtkarriere das bei euch runterrechnen und dann kommen wir ja wieder woanders raus.
Ich hab das mal grob gerechnet. Bei mir, Flo kommt besser weg, weil er hat weniger Turniere gespielt.
Genau, ja. Also ich kenne nur meine Zahlen für die DP World Tour.
Ja,
da komme ich pro
beides.
Turnier bei 11.000 raus.
Ja, ich bin insgesamt eher so bei 7.000 oder 8.000 im Schnitt.
Ja,
bei Challenge Tour und DP World Tour.
Ja, okay, aber gut. Müssen wir jetzt nicht vertiefen, sonst
Nein,
sind wir gleich wieder in
Nein, vertiefen wir lieber nicht, weil sonst lasse ich die Sonnenbrille auf und weine ein bisschen.
Also 320.103 US-Dollar pro Klar. Auftritt. Und dann muss man ja immer überlegen, ne? Also so einer wie Tiger Woods kriegt ja auch so ein Geld, damit er einfach kommt.
Ja, richtig.
Nicht von allen wahrscheinlich, weil Augusta und so ist halt Augusta
nee, ich glaub,
bei
die
den
zahlen
Majors
keine
nicht.
Nee, ich glaube, die zahlen keine Teilnahmegebühr. Oder
aber,
Teilnahme, Honorar oder wie auch immer.
Aber man weiß ja schon, wenn so ein Superstar auftieht, dann spielt das bei den Zuschauerzahlen eine große Rolle. Mhm. Dann ist das auch nicht nur beim Fernsehen, sondern eben auch vor Ort eine schöne Geschichte. Dann verdienst du ein bisschen mehr Kohle von den Leuten, die eben da vor Ort sind. Dann legst du halt mal ein paar Dollar auf den Tisch. Aber bei Tiger, glaubt ihr eigentlich, dass das immer noch so teuer ist, auch heute, weil er einfach immer noch
ja, klar.
die Ikone ist?
Ja, 100 Pro.
Wahrscheinlich eher sogar noch mehr geworden. Weil er
und kriegt
ja er
die gleiche Kohle,
hat.
Auch wenn der dann nach 3, 4 Loch sagt, scheiße, mein Rücken macht nicht mit, ich gehe nach Hause, die Kohle kann er auf jeden Fall behalten, ne?
Also ich kann mir vorstellen, ja, ich meine, ja. wir alle wissen ja, die Sache ist, wir alle wissen ja, in was für einem Zustand er ist. Und gerade in den letzten Jahren hat er ja auch öfters aus Turnieren rausgezogen aufgrund seines Zustandes. So,
ja.
Das heißt, wenn da jemand so einen Vertrag macht mit ihm, mit Auflaufprämie und so, dann wird es garantiert Bestandteil sein. Also entweder haben die zuvor, ich kann mir vorstellen, dass sie so eine Mindestsumme garantieren und ansonsten, wenn er vorher abbricht, dann gibt's halt, also dann gibt's diese Mindestsumme,
ja.
wenn er abbricht und wenn er voll spielt, dann kriegt er vielleicht ein bisschen mehr. Also das kann ich mir eher vorstellen.
Einer, den wir auch schon in der ersten Folge kurz thematisiert hatten, ist Max Kiefer und auch ihn haben wir natürlich zu Tiger Woods gefragt.
Hallo Max Kiefer, was ist denn bei dir das erste Wort, das dir einfällt, wenn du an Tiger denkst?
Ja, das ist relativ easy. Erste Wort ist Legende.
Wo würde Golf deiner Meinung nach stehen, wenn es Tiger nie gegeben hätte?
Boah, gute Frage. Ich glaube tatsächlich jetzt mittlerweile, wäre Golf ähnlich. Das hat sich die letzten Jahre ja auch wirklich gut entwickelt, muss man sagen. Auch ohne Tiger, aber ich glaube so gerade die 2000er und auch die Zeit, wo wir auf der Tour gespielt haben und so, wahrscheinlich die Preisgelder wären ohne Tiger wahrscheinlich schon einiges geringer gewesen zu der Zeit.
Wie glaubst du, verläuft denn Tigers Karriere auf der Senior Tour?
Ja, ich glaube tatsächlich leider nicht so gut. Ich glaube, der arme Mann hat zu viele OPs hinter und ich glaube, der Körper ist schon etwas zu kaputt leider. Aber ich hoffe natürlich, ich habe Unrecht, weil es gibt natürlich nichts Geileres als Tiger competen zu sehen und natürlich geil, wenn er auf der Senior Tour da nochmal vorne dabei ist.
Dankeschön, Max Kiefer. Ja, also egal, in welche Schublade man reinfasst, die mit diesem Profi-Golf zu tun hat. Jetzt sind wir auch schon bei den Preisgeldern, wo viele sagen, naja, ohne Tiger Woods wären auch die Preisgelder nicht in die Höhe geschossen. Hätte es am Ende ohne Tiger Woods vielleicht keine Lift-Tour gegeben? Hätte es am Ende ohne Tiger Woods irgendwas nicht gegeben? Keine Ahnung. Egal, was du bei diesem Mann anfasst, egal, über was du sprechen willst, egal, ja, was für eine Schublade du aufmachst. Du landest immer bei einem Superlativ oder du landest zumindest immer bei dem Satz, der heißt, ohne Tiger weiß ich nicht, ob das so weit gekommen wäre. Das finde ich schon krass.
Es ist ja auch so. Er hat es ja auch in vielen Bereichen gemacht. Also der hat einfach du hast ja schon ein paar Zahlen, Daten, Fakten vorgelesen. Das ist ja nicht so, dass wir sagen können, wie bei Ben Crenshaw, boah, der war ein genialer Putter und ansonsten hat er halt seine ein, zwei Major-Sieger gehabt. Oder du kannst bei einem anderen Spieler sagen, Bernhard Langer, boah, Mr. Steady Eddie, Mr. Consistency, ja, und hat auch seine zwei Major-Sieger. Bei ihm war es halt in extrem vielen Bereichen ebenso und auf allen Ebenen, also vom Amateur bis zum Profi. Der ist halt überall eine Superlative und hat das in einer Art und Weise gemacht, die einfach revolutionär war, kann man eigentlich so sagen. Also zuvor war ja Golf eher, ich sag jetzt mal so ein bisschen britisch geprägt, weißt du, diese Contenance und Gentleman und Elder Statesman, und er durchbricht das auf einmal. Also ein Bild, das bei mir so im Kopf
was
hängen
erlauben,
bleibt.
Woods.
Ja, wirklich, ein Bild, das bei mir im Kopf so hängen geblieben ist, das war auf Hawaii, das Stechen gegen Ernie Els, ich glaube so um 2000 rum, 99, 2000. Da hat er doch diesen Putt gelocht, diese riesen Bananenflanke da. Und der Ball war, glaube ich, keine Ahnung, noch 2 Meter vorm Loch und er ist schon hinterhergerannt mit diesem Fingerzeig, weißt du?
Ja.
Und das ist einfach etwas, das hat ja zuvor niemand gemacht. Ja, das heißt, er hat es einfach auf so vielen Ebenen beeinflusst, aber auch teilweise nicht, weil er es beeinflussen wollte, um dann eben zu so einer Legende oder Ikone zu werden, sondern es passierte einfach. Und ich kaufe ihm das auch ab. Also er hat ja auch immer gesagt, diese ganzen Fistpumps und so, das kommt alles aus der Situation heraus. Das hat er sich nicht vorher im Drehbuch irgendwie zurechtgelegt, ja, da an der 17 loche ich dann den 2-Meter-Putt und mache dann den Fistpump, sondern das passierte halt einfach. Und
das ist übrigens so, sorry, was ich gerade wir reden ja auch, haben wir ja die letzten Jahre häufig über Bryce DeChambeau geredet. Das ist immer das, wo ich mir immer bei Bryson nicht sicher bin. Ich meine, Bryson hat ja...
Ob das echt ist?
Ja. Also, was heißt...
Ja, der Schwung ist schon krass.
Schon, nein, ich gehe gar nicht vom Schwung. Ich rede von... bei Fistpump musste ich dran denken. Bei Bryson habe ich immer das Gefühl, das ist geskriptet. Das ist jetzt geplant, dass da die krasse Fistpump kommt, wenn der 2-Meter-Putt gelocht wird. Es ist geplant, dass hier der Move kommt, wenn er übers Wasser dreift mit 380 Sachen.
Mit Schwung meine ich, dieser Swing von zuvor war ja quasi so der Wissenschaftler.
Aber
er war ja der Wissenschaftler und auf einmal ist er so der zugängliche, ja, Man of the People. Das sind so zwei Extremen irgendwo.
Ja, und, ja.
Und bei Tiger ist es durchgängig.
Immer so bei Bryson habe ich immer das Gefühl, da ist ein Skript dahinter bei Bryson.
Eine Show.
Und bei Tiger, eine Show, halt. Das ist alles geplant.
Ja.
Und weil du gerade sagst, bei Tiger, ich würde auch sagen, ich habe dem es auch abgekauft, so diese Fistpumps, das war einfach, man hatte einfach Bock, man hat sich mitreißen lassen und er hat es halt einfach viel telegener gemacht. Also er hat Golf eigentlich viel telegener gemacht. Es hat mehr Spaß gemacht zuzuschauen, nicht weil er, natürlich auch, weil er so gespielt hat, wie er gespielt hat, aber ich sag mal, David Duval hat auch krass Golf gespielt.
Ja.
Aber David Duval hatte halt, weiß ich nicht, Ausstrahlung wie eine Eule.
Ja.
Kann aber auch dem einen oder anderen gefallen.
Richtig.
Ja. Aber auch nicht so dieses, ich mache das jetzt absichtlich, sondern nee, ich bin einfach so, weil ich will euch alle fertig machen und wenn es mir gelingt, dann raste ich aus.
Ja. Ja. Und das, was, da, weil du David Duval gesagt hast, ich meine, das ist ja so die nächste Ebene, wo er eben für so Superlativen gesorgt hat, der gute Tiger. David Duval war dann irgendwann mal Nummer 1 der Welt, hat die 59 da gespielt bei der Bob Hope und gewann in Lytham die Open Championship und dann gab es auf einmal diesen Absturz und klar, er kam dann auch mal später wieder bei einer US Open, war er dann teilweise unter den Top 10 und da sprach man ja auch irgendwie von Comeback, aber keiner hat ja wirklich einen so krankes, krasses Comeback gebracht wie Tiger.
Ja.
Also der gewinnt die Tour Championship und dann gewinnt er irgendwie das Masters. Und dann gewinnt er auch noch eine US Open, das ist jetzt noch davor, mit einem faktisch gebrochenen Bein.
Ja.
Also der hat ja Dinge getan auf ganz vielen Ebenen, die einfach so krank waren, wo einfach dann jeder sagt und jeder reagiert ja auf unterschiedliche Dinge so ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, egal welche Person hier Tiger beurteilt, der wird immer irgendetwas finden, wo er sagen würde, boah, da war er einfach krank und darauf reagiere ich ganz stark.
Ja, auch wie dieses Thema, diese Führung, das ist ja auch eine andere Statistik, Jens, weil du ja hier, und du bist ja unser Statistikfuchs über Tiger.
Ich bin heute der Excel-Mann, ja.
Finde ich richtig geil. Dieses, und da würde ich jetzt zum Beispiel einen Vergleich, den Gegenvergleich zu Rory ziehen, weil Rory nicht so ist, dieses, wenn ich in Führung bin, dann, also bei Tiger war ja, ich bin in Führung und jetzt lasse ich euch richtig schön unter mir kriechen im Boden im Staub. Also ich führe mit 3 Schlägen und am Ende des Tages sind es 10 Schläge.
Ja.
Ja, wo jeder
und wenn ich
andere,
die Chance auf 13 habe, mache ich 15 draus.
Ja, was das Normalste auf der Welt ist ja, dass man, die Verfolger jetzt bloß keine Fehler machen, jetzt muss ich schauen, dass ich es nach Hause bringe. Und Tiger, der hat es ja geliebt, ja. Allen jetzt, so, ich bin jetzt nur ein bisschen vorne, am Ende des Tages seid ihr nur noch, der Dreck unter meinen Fingernägeln. Ja.
Also wenn ich an so Marathonläufer denke oder so Läufer, weißt du, manchmal so bei den Olympischen Spielen, wenn die da so ihre Laufdinger da machen, dann kurz vorm Ziel gucken die ja manchmal nochmal nach hinten und wissen ja, dass sie gewinnen werden und dann werden sie ja manchmal langsamer und fangen schon an zu jubeln.
Das sind aber die geilsten Compilations übrigens, gibt's auf YouTube, kann ich jedem nur empfehlen. Von genau diesen Arschlöchern, die kurz vor der Ziellinie schon an, da gibt es Motorradfahrer, Fahrradfahrer, Läufer und so, die 100 Meter vor der Ziellinie oder 50 Meter vor der Ziellinie anfangen zu feiern, sich schon die Nationalflagge um den Hals hängen und anfangen, jetzt bin ich Olympiasieger oder Tour de France Etappensieger, keine Ahnung. Und auf dem letzten Meter schießt dann noch einer vorbei. Ja. Beste Compilations, kurzer Tipp zwischendurch, guckt euch das an, das ist sehr unterhaltsam. So, jetzt zurück zu dir.
Genau, und das ist ja genauso, wie Bernd gesagt hat. Es ist dann nicht so, hey geil, ich stehe jetzt aber am letzten Abschlag mit 5 Schlägen Vorsprung und mir ist es komplett egal, dass ich am letzten Loch vielleicht noch einen Dreipad mache.
Ich bring's mit dem Triple Bogey ganz sicher nach Hause.
Genau. Ja. Nee, der Tiger, der zieht wirklich bis zum Ende durch. Der will dich, also der will über dich drüber rollen und gerade wenn du dabei bist, dich zu berappeln, legt dann Rückwärtsgang ein und fährt nochmal drüber. Also das ist das, was Tiger macht, bis zum Ende.
Und das ist halt auch sowas Besonderes. Ich meine, da würde ich auch sagen, jemand wie Scotty Scheffler, der hat eine ähnliche, also der macht es ja auch gut, wenn er in Führung ist, dann ist das auch niemand, der stolpert, aber das ist anders.
Ja.
Das ist nicht, der macht halt einfach seinen Job und ich sag mal, heutzutage ist es ja eh alles viel robotermäßiger, ne, dass die auch immer die Scottish, also das werden ja auch alle jungen Athleten gedrillt darauf, eben nicht groß emotional zu sein nach oben und nach unten und du machst einfach deinen Job und deswegen gibt es auch immer mehr, die das hinkriegen, wenn sie vorne sind, halt auch einfach eiskalt eine solide Runde zu spielen. Aber das hat nichts mit Tiger Woods, ich zerstöre euch alle zu tun.
Ja.
Also das ist nochmal was anderes. Weil da hast du das Gefühl, das war halt einfach auch diese Haltung, diese Geisteshaltung, diese Idee von, es reicht mir nicht mit 2 Schlägen zu gewinnen. Wie ist der Rekord? Da muss ich heute 10 unterspielen, um den Turnierrekord zu schlagen. Ja, dann mache ich das halt, weil das interessiert mich, weil ihr Maden, ihr habt eh nichts, ihr kommt eh nicht in die Hall of Fame, sondern ich.
Ja.
Und das zeige ich euch jetzt. Und dieses Niveau an Zweiklassengesellschaft fast schon, das gab es eigentlich doch im Golf nie wieder. Auch jetzt mit einem Scotty, mit dominanten Spielern. Und auch wenn du sagst, Rory spielt teilweise von einem anderen Stern, aber der spielt dann auch teilweise Rotz.
Ja.
Also wir wissen, wofür.
Relativ, on a relative scale.
Rotz, ja. Und das habe ich einfach nie wieder gesehen. Und das kenne ich auch nur aus anderen Sportarten, wo du wirklich sagst, da ist jemand einfach so viel besser, dass er wirklich den Rest der Weltklasse debütiert, einfach alt aussehen lässt. Und das am laufenden Band über Jahrzehnte. Also das ist schon krass.
Ich habe noch eine Zahl, bevor wir dann gleich zu Alex Knappe und dann auch den Schattenseiten von Tiger Woods noch in dieser zweiten Folge
Officer,
zum 50. unser, Geburtstag kommen werden.
Unser Kiss-Experte, keep it short and simple, ne?
Ja.
Alex Knappe gleich, könnt euch freuen. Aber ich habe jetzt noch kurz den Schwung rüber auf die europäische Tour, denn da gibt es auch eine interessante Zahl zu Tiger Woods, der ja auf der amerikanischen Tour zu Hause ist. Also,
ach ja, das weiß ich ja.
Seve Ballesteros und Bernhard Langer, kennen wir, führen die European Tour Siegerliste an. Da kommt noch kein Rory. Also, Seve hat 50 Mal gewonnen, Bernhard 42 Mal.
Mhm.
Ja. Auf Rang 3 kommt Tiger Woods.
Mhm.
Wenn wir auf die Zahlen der European Tour gucken. So, der hat nie vollständig an der Tour teilgenommen. Das wissen wir alle. Er hat immer auf der US-Tour gespielt. Tiger Woods hat nur einen Sieg weniger als Bernhard Langer. Er hat 41 Mal auf der European Tour gewonnen, hat aber nur 169 Mal gespielt.
Gut, eins von vier.
Ja, das
entspricht einer Siegquote übrigens von fast 25%.
Ja, das ist schon krass. Also ich glaube, was man, jetzt bin ich ein bisschen der Spielverderber, was man ein bisschen relativieren muss, ist, da geht es um diese Co-Sanctioned-Turniere.
Ja,
also
klar.
Die WGCs und die Majors, die sind ja alle Co-Sanctioned.
Ja.
Und die gehören quasi zu beiden Touren. Also wenn du zum Beispiel auch eine DP World Tour, so eine Q-School Final Stage gewinnst, dann führt dich die Tour inzwischen übrigens auch als Toursieger.
Als Winner?
Oh, ja.
Geil.
Oh.
Ja, also
hätte
das
ich das mal früher gewusst.
Das, also,
kannst dich anmelden nächstes Jahr, Zille.
Ah.
Könntest du Toursieger werden in Stage 1.
Könnte.
Dann wärst du der einzige Toursieger von uns drei.
Ja, das stimmt.
Da würdet ihr aber Augen machen. Oh.
Dann glaube ich, würde ich unsere Zusammenarbeit wahrscheinlich beenden, denke ich.
Ja.
Also.
Ja gut, dann bin ich ja, ab dem Moment mache ich sowieso meinen eigenen Podcast.
Ja, dann machst du ja selber, weil du bist ja dann auch Experte.
Da bin ich dann absolut am Start.
Ja. Ja, ich verstehe.
Und deswegen, diese Zahlen setzen sich halt zusammen aus den WGCs und Majors, aber trotzdem ist ja diese Quote umso imposanter, weil das sind ja dann keine Co-Sanction-Turniere, die irgendwie so der offene Men's Day der British Masters oder irgend sowas, sondern
Nein.
das sind halt eben genau WGCs und Majors.
Aber du rechnest ja, also ich habe jetzt damit gerechnet, okay, aber wir haben ja auch in den letzten Jahren immer drüber gesprochen, ein Rory spielt ja kaum noch auf der European Tour, gewinnt trotzdem jedes Jahr das Race to Dubai, langweilig, blöd. Aber dass Tiger auf Platz 3 landet, das hätte ich tatsächlich, ich hätte gedacht, okay, vielleicht dann doch Top 10 oder so. Aber dass der gleich auf Platz 3 landet und eigentlich nur einen Sieg weniger als Bernhard Langer hat, das hat mich dann schon irgendwie überrascht. So, jetzt kommen wir unserer Meinung nach zum
zur Legende.
Zur Legende Alex Knappe, die über die Legende Tiger Woods auch natürlich was sagen möchte. Ich würde jetzt mal behaupten, zum ersten Mal in dieser Doppelfolge, zum 50. Geburtstag von Tiger Woods, nehmen wir eine leichte andere Abfahrt.
Ja, finde ich gut so. Und bevor ihr das alle hört, bitte gilt euch eins zu bedenken, Alex Knappe ist einer der größten Tiger Woods Fans ever gewesen.
Ja.
Nike, wollte immer Nike haben.
Er hat
wahrscheinlich
nur Nike gespielt,
Tiger,
ne?
Immer Nike.
Ja.
Hat immer die Drills von den Nine Window Drill und so von Tiger nachgemacht. Das wissen jetzt wieder nur die Insider, aber egal. Also das möchte ich nur zu bedenken geben, dass Alex Knappe ein sehr großer Tiger Woods Fan immer war.
Hallo Alex Knappe.
Ja, hallo, grüße dich.
Was ist das erste Wort, das dir in den Sinn kommt, wenn du an Tiger denkst?
Verletzung, Erfolg und Frauen.
Wo würde deiner Meinung nach Golf stehen, wenn es ihn nie gegeben hätte?
Dann hätte es einen anderen gegeben.
Wie glaubst du, verläuft seine Karriere auf der Senior Tour?
I don't give a fuck. Also, liebe Grüße und frohe Weihnachten. Ciao.
Ciao, Alex. Danke an den Officer. Schön, dass er mal wieder kurz zu Gast war in Tea Time, der Golf-Podcast. Ich glaube, wir müssen ganz schnell im neuen Jahr mal wieder Alex einladen. Da ist ganz schön viel, was wir noch nachbesprechen müssen zu diesem Statement.
Dann hätte es einen anderen gegeben.
Hat er ja nicht ganz unrecht. Gehen wir mal davon aus, es hätte wahrscheinlich einen anderen gegeben.
Oh Mann.
Danke, Alex. Liebe Grüße. Guten Rutsch.
So, immer wieder schön mit Alex zu quatschen.
Wir müssen mal ins Jahr 2009 noch reinrutschen, am Ende dieser zweiten Sonderfolge zum 50. Geburtstag von
der November, Tiger Woods. November 2009.
Da war ich in Marokko bei einem Pro-Golf-Turnier. Da ging das große Gerüchte, da ging es los mit den Talks.
Wir schreiben November 2009. Wir sind in Florida, in einer schönen Villa. Der junge Tiger Woods, mehrfacher Major-Sieger, Familienvater zu diesem Zeitpunkt, stieg ohne bösen Hintergedanken in sein SUV ein, fuhr los, ohne dass er es bemerkte, mit einer Delle im Dach und war auf dem Weg zu einem anderen, zu einem besseren Ort und stieß schließlich mit einem Wasserhydranten zusammen.
Also da gab es ja dann ganz viele Geschichten. Seine Frau ist wohl, also es gab dann nachher sogar Statements, welches Eisen es war, mit dem sie auf Tiger wohl losgegangen ist, deswegen die Delle im Dach.
Und ob also, die Delle mit ein bisschen Bounce oder Leading Edge gemacht wurde.
Ja, alles gab es damals in den Zeitungen der ganzen Welt. Also Tiger Woods, der ja bis dahin wirklich nicht nur Superathlet, Superstar, Weltstar war, er war auch Vorbild, Familienvater, alles, da war alles aalglatt, da gab es keine Skandale.
Nichts.
Da war alles aufgeräumt.
Nichts.
Da war einfach immer nur, der kommt, verdient Milliarden von Dollar, geht wieder nach Hause, hat ein riesenschönes Anwesen, tolle Frau, schwedisches Model, meine Herren, Kinder, dief, daff, duff, alles toll. Und dann plötzlich, urplötzlich, aus dem Nichts geht die mit dem Eisen 7 auf ihn los, haut auf dem SUV ein, er knallt dann gegen den Wasserhydranten und danach ging es also mal richtig ab. Das war am 27. November 2009. Danach, wir erinnern uns, und das ist ja auch sowas, also wenn Tiger was macht, dann wird's groß, musste er sich im Fernsehen live, ich glaube CNN oder NBC, keine Ahnung, das war ein Spektakel. Ich will gar nicht wissen, was die für eine Einschaltquote damals hatten. 2009 musste er sich öffentlich entschuldigen, weil... Da war nicht nur eine Affäre, da meldeten sich plötzlich aus dem Nichts ganz viele Frauen und es kam raus, er ist sexsüchtig. Also zumindest hat er das dann so gesagt, hat sich ja dann auch zurückgezogen in irgendeine Suchtklinik. Tiger Woods, Sex, also für die Yellow Press war das
Wahnsinn.
Gold. Das war alles, da konntest du die Quote, also toll. Tiger Woods, ist dann plötzlich von dem Golfsport verschwunden, war in einer Entzugsklinik für Sexsüchtige. Hatte sich öffentlich im Fernsehen entschuldigen müssen. Seine Mutter saß in der ersten Reihe.
Ja.
Alter, die musste er dann umarmen.
Ja.
Kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht von Anwälten geskriptet war damals?
Das war voll geskriptet. Das war im Februar 2010. Da hat er, glaube ich, in der PGA Headquarters Interview gegeben. Was heißt Interview? Eigentlich ein Presseauftritt vor ausgewählter Presse. Es war ja auch noch eine ausgewählte Presse.
Alter.
Und ja, aber das muss man sich mal überlegen. Es wurden auch keine Fragen zugelassen, sondern er hat eigentlich nur ein Statement abgelesen.
Ja.
Und seine Mutter Cotilda war ja dann noch mit dabei. Und aber das war wirklich, es hatte ein Geschmäckle, weißt du, die ganzen Gerüchte gingen rum zwischen eben diesem November und diesem Februar und dann kamen auch die ganzen Geschichten hoch, mit welchen Frauen er unter anderem auch Kontakt hatte und wie viele Frauen und dann gab es ja auch diese Sprachnachrichten, die dann veröffentlicht wurden, also da war wirklich das komplette Programm dabei, bis er dann eben dort rauskam und ich muss aber auch wiederum sagen, eine Sache, und das ist der Moment, wo er für mich persönlich auf einmal greifbar wurde. Weil am Anfang war es nämlich genau so, wie du es gesagt hast, Zille. Er hatte einfach das perfekte Leben. Er hatte das perfekte Leben, das Bilderbuchleben, das Leben, wo du dir dachtest, eigentlich geht das nicht. Jeder hat sein Säckchen dabei. Jeder trägt sein Säckchen und muss mit irgendetwas zurechtkommen. Und bei ihm war das eben nicht so. Ja, und dann kam er raus mit einem Statement, wo er für mich greifbar wurde. Da wurde er für mich zum Menschen. Da hat er gesagt, dass Golf nicht mehr die Nummer eins ist, sondern dass er verstanden hat, dass Familie, dass eben das Menschsein für ihn wichtiger ist als Golf. Und das war für mich persönlich so befreiend, weil mich haben immer all die Leute ein bisschen genervt, die rumgelaufen sind und gesagt haben, Golf muss die Nummer eins sein und Wille zählt über alles, schau Tiger an, der opfert alles dem Sport und nur so wird man erfolgreich. Und das ist ja auch etwas, was er auch jetzt, 15 Jahre später, immer wieder bestätigt, dass das damals für ihn einfach eine Zensur war, wo er sich selber mit sich selber im Reinen, das war vielleicht so eine Art Midlife-Crisis, vielleicht war das so der Punkt, wo er sich gelöst hat von den Überzeugungen, von der Sozialisierung durch seinen Vater und vielleicht mehr zu sich selber gefunden hat.
damals war ja nicht nur das Thema an sich groß, sondern auch alle Sponsoren oder die meisten Sponsoren sind sofort abgesprungen. Also er hatte ja Verträge mit Gatorade, mit AT&T, das ist glaube ich sowas wie die Telekom bei uns in Amerika und so weiter und so fort. Die haben alle sofort Pressemitteilungen rausgehauen, dass sie mit Tiger nichts mehr dealen, dass das ab sofort beendet ist und das war so ein Riesending.
Ja, ja.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also klar war es eine andere Zeit, aber ich habe darüber nachgedacht, Boris Becker hat ganz schön Glück gehabt, dass diese ganze hier Besenkammer-Affäre war ja quasi genau an dem Abend, nachdem er in Wimbledon gesagt hat, ich höre auf mit meiner Profikarriere. Das heißt, er ist von der Bildfläche eigentlich schon verschwunden gewesen. Aber die Frage ist wirklich, wäre sowas damals, also wäre er noch aktiver Superstar gewesen, wäre das damals auch so passiert? Ich glaube irgendwie nicht. Aber bei Tiger musste diese Medienscheiße dann auch noch passieren. Mhm. Diese ganze Kacke so dermaßen hochgekocht werden.
Also das
krass, also der Typ hat schon wirklich was erlebt, muss man wirklich sagen, bei all der Scheiße, die er gemacht hat.
Das sind ja eigentlich alles Dinge, die man privat dann austrägt. Und bei ihm war das halt nicht so wahrscheinlich. Also das war, wie du auch sagst, war ja alles geskriptet. Und sicherlich hatte das hatte natürlich mit Verträgen zu tun, mit dem Management, mit Sponsoren, dass das quasi so, du stellst dich da jetzt hin und zeigst dich reumütig, weil das verlangen quasi die restlichen Sponsoren, die übrig geblieben sind. So kann ich mir auch vorstellen, dass das so war. Aber es war natürlich extremst unangenehm, auch das überhaupt so anzuschauen als Zuschauer, fand ich. Aber eigentlich Dinge, die man privat regelt. Aber klar, ich sag mal, da war halt wirklich das geheime Leben von Tiger, das keiner oder das der normale Mensch von außen nicht kannte, wir ja auch nicht. Und auf einmal zerbricht diese perfekte, diese heilige Welt, der perfekte Athlet zerbricht quasi, wird menschlich, hat Abgründe, die tiefer sind, als man es jemals gedacht hätte und muss sich dann eben vor der Welt erklären und sich läutern lassen. Und das war auf jeden Fall eine Zensur. Das Einzige, im ganz, ganz Kleinen, was ich seitdem nochmal in der Golfwelt erlebt habe, war hier das vor ein paar Jahren mal mit Justin Thomas.
Oh ja, die quasi, Nummer.
Was hat er gesagt, Faggot?
Ja, der hat da irgendwelche homosexuellen Kommentare.
Er hat halt homosexuelle Kommentare zu sich, also er hat einen Patz zu kurz gelassen. Und im Endeffekt auf Deutsch hätte er quasi gesagt, er hat irgendwie du so und so. So.
Ja.
Und dann hat er auch, welcher Sponsor war es? Ralph Lauren?
Ja.
Ralph Lauren hat ihn dann quasi daraufhin fallen lassen.
Ja.
Wo wir immer so, also ich sag mal, es erscheint immer schon, also vor allem, ich weiß nicht, ob das eine amerikanische Sache ist, erscheint schon als teilweise extrem drastische Maßnahme für einen Fehltritt, für den man sich auch ja sehr schnell entschuldigen kann und sagen kann, pass mal auf, natürlich, also ich Idiot, ja, es war Quatsch. Also das scheint mir auch in Amerika immer sehr, sehr schnell, sehr, sehr drastische Maßnahmen getroffen zu werden von Seiten auch der Firmen. Vielleicht muss das da so sein, ich weiß es nicht.
Tiger Woods, 50 Jahre. Man kann viel über diesen jungen Mann erzählen. Nach dem ganzen Skandal war dann erstmal frauenmäßig Pause. Wer kam dann? Lindsay Vonn.
Mhm. Oh, aktuell?
Wie aktuell?
Naja, aktuell ist Lindsay Vonn ja wieder auch in den Schlagzeilen. Also sportlich, meine ich.
Ach so, ja. Aber aktuell, das haben viele gar nicht auch richtig mitgekommen, seit März 2025, offizielles Statement, ist Tiger Woods wieder mit jemandem zusammen. Und zwar mit jemandem, den man kennt, mit Vanessa Trump. Die Ex-Gattin von Donald Trump Jr.
Ja.
Und dazu wollen wir jetzt gar nicht viel mehr sagen.
Ja. So. Ja, übrigens, hier seine erste, also die Frau, mit der das dann alles leider passiert ist damals, war ja Ellen Nordegren. Und das war wiederum das Au-pair-Mädchen von Jesper Parnevik, einem schwedischen Golfer. Die kannten sich gut und Tiger war da mal zu Gast, glaube ich, zu Hause bei denen und hat da das Au-pair-Mädchen kennengelernt und hat sich dann wohl, was auch nicht verwunderlich ist, wenn man Bilder von Ellen sieht, hat sich dann halt da verguckt. Und dann sind die Alliierte verheiratet und hatten dann, ja, zusammen ja auch die, beide Kinder, ne?
Ja.
Ja, genau. Aber das war Ellen. Ja.
Ellen. Ellen. Meine Damen und Herren, das waren unsere zwei Sonderfolgen zum 50. Geburtstag von Tiger Woods. Jetzt wünschen wir euch allen da draußen einen guten Rutsch, bedanken uns für die Aufmerksamkeit im Jahr 2025. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns schon aufs neue Jahr. Wir haben ja hier und da schon angeteased, da wird einiges passieren. Aber einiges wird da passieren. Wir freuen uns auf das neue Golfjahr mit euch da draußen. Nächste Woche kommen wir wieder regulär und dann holen wir mal einige Themen nach, die da rund um Weihnachten passiert sind. Da gab es ja, wir haben so viele Messages und Nachrichten bekommen. Ja, wir reden über das alles. Wir haben zu allem auch wieder was zu sagen.
Wir wollen keine ja auch noch eine Folge über Mähroboter machen. Also.
Genau, nicht nur die Mähroboter. Auch wo können wir Golf gucken im neuen Jahr? Da ist ja so ein bisschen was auch.
Da ist ein bisschen was passiert, richtig.
Da war ein bisschen was und da ist auch ein bisschen was und da können wir überall was dazu sagen. Da könnt ihr euch doch drauf verlassen, wir sind doch immer noch da. In diesem Sinne, euch allen gutes Rüberkommen und wir hören uns wieder im Jahr 2026. Happy Birthday nochmal, Tiger Woods und bis die Tage. Auf Wiedersehen.
Frohes Neues, ciao. Bis dann.
Frohes Neues.
Frohes Neues.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.